als wirklich der seltene Fall eines Romans, der so mitreißend und fesselnd ist. Also sowas von Nicht-Papieren. Ja?
In einem verschluckt er den Schlüssel, weil er unbedingt irgendwie rein will. Und dann
wird er erdrosselt.
Genau, und dann erdrosselt er sich selber aus irgendwelchen unglaublichen Gründen.
Er darf Lenin vom Schiff schubsen, Lenin wird vom Schiff geschubst.
Presse Play. Die Bücherei.
Es ist Frühling, Bettina. Und irgendwie, also ich strahle. Ich merke, das hat mit der Jahreszeit zu tun. Also für mich ist jetzt schon Frühling.
Für mich ist auch schon Frühling und ich habe mir vorgenommen, mich nicht regelmäßig darüber zu ärgern, dass der Klimawandel diesen Frühling so früh hat einsetzen lassen, sondern ihn einfach zu genießen, weil man eh nichts machen kann. Da kann man sich mit unseren Büchern, die wir jetzt empfehlen, ins Freie setzen, unter einen Kirschbaum, der schon blüht, und lesen zum Beispiel.
Habe ich heute schon zwei am Donaukanal gesehen.
Oder auch mit einem der Bücher, die beim Leipziger Buchpreis nominiert worden sind. Da sind nämlich zwei ÖsterreicherInnen dabei. Die Barbie Markovic mit Mini-Horror und der Wolf Haas mit Eigentum.
Ja, genau. Also alle, die vielleicht unseren Podcast gehört haben im Herbst und uns über Wolf Haas erzählen haben hören und es trotzdem nicht gelesen haben, die werden vielleicht jetzt dazu greifen. Und die Markovic liegt immer noch bei mir neben dem Bett zwischen all den Büchern und wurde noch nicht gelesen. Vielleicht lese ich es jetzt. Bettina, dir hat es gefallen, glaube ich. Wir haben geredet.
Ich bin überhaupt ein Fan von ihr. Ich mochte ja schon die verschissene Zeit total gern. Und Mini-Horror, das habe ich sogar bei unserem Adventskalender empfohlen. Wir hatten ja so einen Adventskalender, wo wir Bücher eingepackt haben für Menschen, die wir lieben und ein bisschen was erzählt haben zu diesem Buch. Und ich habe die Barbie Markovic ausgesucht. Es ist ein Buch genau für diese Zeit. Es handelt von Ängsten und sie beschreibt auf der einen Seite diese Ängste, überzieht sie ins Groteske, aber bringt sie dann schon auch wieder in diesen Alltag zurück. Also sie geht zu IKEA und alles geht schief oder sie backt, das war meine Lieblingsgeschichte drin war, sie backt Kekse mit den Tanten ihres Freundes. Sie wirken so entspannt und glücklich und dann kommt sie drauf, dass diese helle Haut und diese rote Backen daher rühren, dass die selber Kekse sind, diese Tanten. Und dann läuft schon mal davon. Das ist also Barbie Markovic, kann ich eben ans Herz legen.
Und jetzt machen wir weiter wieder mit zwei Büchern aus Österreich in unserem Podcast-Programm von heute. Drei Bücher.
Ein Buch ist aus den USA. Ja, unser Programm ist, Sie wissen schon, eins, das in jeder Auslage liegt, eines, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und ein Herzensbuch, das diesmal von der Ann-Kathrin kommt. Aber ich weiß schon, wer es ist. Ann-Kathrin, sag.
Es ist das Philosophenschiff von Michael Kühlmeier. Also das ist der eine österreichische Roman, den wir haben. Und der zweite, das ist unser Buch in allen Auslagen, kommt von Julia Jost. Und ich muss immer noch ein bisschen hinschauen auf das Buchcover, weil der Titel nicht ganz unkompliziert ist. Nein, ich kann es auswendig. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Sehr schöner Titel, sehr merkwürdiges Bild auch. Ja. Und der zweite Roman, den wir als Buch der Stunde gewählt haben, ist von Barbara Kingsolver, eine Amerikanerin, ein Riesending von fast 900 Seiten.
Ja, fangen wir mal mit der Julia Jost an. Was wissen wir von ihr? Sie ist 82 geboren, hat alle möglichen Kunstrichtungen ausprobiert oder auch ausgeübt. Sie war Bildhauerin, sie war Regieassistentin, hat auch Regie geführt.
Und ist überhaupt beim Theater gelandet.
Sie hat unter anderem im Thalia-Theater inszeniert und in Niederösterreich und hat vor 5 Jahren einen Ausschnitt dieses Buches beim Bachmann-Preis vorgelesen und einen Preis kassiert.
Und das hat wirklich eine gewisse Reifezeit offenbar gehabt, weil das war 2019 und der Textausschnitt hat Unweite Schakaltals geheißen. Da ging es um die 80er Jahre. Ein Mädchen, das auf einem Gasthof lebt in Kärnten. Ja, und jetzt 5 Jahre später der Roman dazu. Genau, ich würde sagen, begeben wir uns mal kurz dorthin und hören wir Julia Jost selber erzählen.
Als sie Franzi fanden, kopfüber im Wasser, und der akkurate Feuerwehrmann mit dem Schmiss im Gesicht ihn herauszog, war Franzis Kopf schon ein wenig aufgedunsen. Aber das Überraschende war, dass in seinem Bauch das »Meine Ehre heißt Treue«-Messer steckte. Es war so dank Franzi wieder aus der Versenkung herauf an die Oberfläche geholt worden. Die Mutter kniete sich vor ihren toten Jungen hin und riss mit kraftloser Hand das Messer aus dem Kinderbauch heraus. Daraufhin hörte man sie jaulen. Durch ganz Kärnten tönte es. Ein entsetzliches Jaulen. Bis hinunter in jenes Tal, das wir von nun an Schakaltal nannten und das davor ganz anders geheißen hatte. Ganz anders. Aber das ist lange her. Jetzt ist Juni 1994, der Sommer unseres Umzugs, 5 Jahre nach Franz Rucks Tod.
Wir haben es eben gehört, wir sind im Juni 1994. Das ist so die Haupterzähl, also die Zielgegenwart des Romans. Ein Sommertag und das Mädchen, das ist die Ich-Erzählerin, die liegt unter einem LKW, einem der Übersiedelungs-LKWs, weil die Familie Haus und Hof verlässt und umzieht. Ein einschneidendes Erlebnis. Sie verlässt den Kratschbacher Hof, wo das Mädchen ihre Kindheitsjahre verlebt hat. Und das waren paradiesische und auch grausliche Kindheitsjahre. Und das Grauslichste daran, auch das klingt in dem Ausschnitt an, den wir gerade gehört haben, das ist, dass der Franzi, ein neu hinzugezogenes Tiroler Kind, in einem Brunnen umgekommen ist. Und zwar ist dieser Unfall tot von ein paar Kindern, unter anderem unserer Ich-Erzählerin, mit verursacht worden.
Ist dir aufgefallen, dass die Ich-Erzählerin keinen Namen hat?
Ja, Bettina, ich wollte dich noch fragen, habe ich sicher nichts übersehen? Vor dem Podcast wollte ich dich noch fragen. Ich denke nicht.
Ich habe jetzt auch nicht mehr genau geforscht, aber ich habe auch deswegen nicht mehr nachgeschaut, weil ich das schon so gut kenne. In jedem dritten Roman, in dem ein Mädchen eine Rolle spielt, wird der Name unterschlagen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was da dahinter steckt.
Ja, aber den Sinn sehe ich schon. Also für mich war das völlig klar, dieses Mädchen will ein Bub sein. Lässt sich nicht in Kleider stecken, die fährt mit dem BMX-Rad runter, hat mich sehr an mich erinnert, wie ich jünger war, und spielt Fußball und will unbedingt kurze Haare haben, also ist gar kein typisches Mädchen und weiß überhaupt nicht zurecht, also findet sich dann diesen Rollen gar nicht zurecht. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch damit was zu tun.
Ja, aber ich glaube einfach, dass es ein Trend ist. Und ich frage nach dem, weil es ist ja immer ein Mädchen, das mit seinen Rollen kämpft.
Aha.
Ich habe mich gefragt, ob das auch in dem Fall ist die Geschichte ein bisschen angelehnt an die Biografie der Autorin. Es ist nämlich so, oft steckt das dahinter.
Mhm.
Und ich frage mich, ob das eine Möglichkeit ist, es ist ich, aber es ist nicht ich. Aber es ist auch nicht jemand ganz anderer.
Mhm.
Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Bewegung genau nachvollziehen kann, aber es hat was damit zusammen, dass es eben nicht autobiografisch sein soll, aber doch autobiografisch ist.
Ja, das ist interessant. Aber das Mädchen will seinen Namen nicht nennen. Also dieser Franzi, der dann umkommt, das ist ja eigentlich ganz schlimm, dass am Kern dieses Unfalltodes steckt ja sogar, dass sie ihm den Namen nicht sagen will und ihn deswegen zurückstoßt. Und dann hat sie so ein schlechtes Gewissen, dass sie ihn mitnimmt zum Waldhaus. Und dort im Waldhaus, von dort geht dann dieser schreckliche Unfall aus. Also sie will ihren Namen nicht nennen. Da hat schon einen besonderen Sinn in dem Fall.
Stimmt,
aber interessant, dass vielleicht da beides zusammenspielt. Also auf jeden Fall so eine Identitäts, weiß nicht. Verweigerung oder...
Ja, es ist auf jeden Fall mir schon so oft aufgefallen und ich wollte schon mehrmals drüber schreiben, weil ich mir gedacht habe, das ist keine Säule, du warst schon wieder.
Bitte schreib was.
Aber da müsst ihr meine Stapelbücher zusammensuchen und wirklich genau, wo das jetzt überall war.
Ja.
Es gibt diese Franzi-Geschichte, ist ja wirklich unglaublich beklemmend und sie zieht sich ja durchs ganze Buch durch. Ne? Also sie liegt da unter diesem LKW, wartet auf Luca, das ist die andere Geschichte, die da reinspielt. Luca ist ein Mädchen, in das unsere Ich-Erzählerin verliebt ist und mit der sie auch Küsse austauscht und mit der sie spielt. Eine nahe, nahe, nahe Freundin.
Also sehr kindlich noch, aber mit irgendeinem Beigeschmack schon. Ja.
Und ich mochte diese Ebene der Geschichte sehr. Ich mochte auch, dass dieser Franzi immer wieder vorkommt. Das wird erstmals erzählt und dann kommt sie in den Erinnerungen bei allen möglichen Sachen immer wieder zurück. Da erleben wir in Kreisen so quasi diesen Tod und wie das dann aufgearbeitet worden ist, auch wie die Erwachsenen damit umgegangen sind.
Genau.
Weil für die war das ebenfalls traumatisierend, dieses tote Kind aus dem Brunnen bergen zu müssen. Eine der herzzerreißendsten Szenen ist ja die, wo die Mutter, das erinnert ein anderer, wo die Mutter sich über das tote Kind beugt und es zuerst schüttelt, weil sie nicht glauben kann, dass es tot ist und dann ihm die Haare zum Scheitel macht und die Dreckbatzen aus dem Haar klaubt. Also das war wirklich was zum Heulen,
und,
oder?
Ja, und jault durch ganz Kärnten. Also das ist auch typisch Julia Jost, also diese Übertreibungen, die dem Ganzen was auch also Bizarres geben. Ja. Da erzählt einer, dass die Ameisen sich auf eine Leiter ihr Gewicht abgelegt hätten, sich auf eine Leiter gestapelt hätten, um zuzuschauen. Papierstapel sind 20 Meter hoch. Also es ist immer wieder diese Übertreibungskunst, das Stilmittel, also so ein bisschen Bernhard-Bezug vielleicht auch. Und ich finde, sie hat einfach überhaupt, du hast das eh schon angesprochen, sie hat so sehr auffallende Stilmittel, die sie, finde ich, sehr gut einsetzt. Also da ist diese mit dem Franzi-Unfall, der immer wieder so irgendwie plötzlich wieder aufgewühlt wird. Also so in Kreisen geht diese Erinnerung. Und sie hat so auch so Dingsymbole, die sie wirklich toll so einbaut. Das Rotkehlchen zum Beispiel, das kommt so aus einer Jesus-Legende daher, geflattert und dann flattert es im Roman immer wieder her. Und
stirbt auch eben gleichzeitig mit dem Franzi.
Mit dem Franzi, genau. Mhm. Und das hat so was, was mir sehr gefällt, ist, dass es so was unbekümmert Wildes hat und gleichzeitig wirklich super durchkomponiert ist. Auch diese altertümlichen Elemente, die sie dann so spielerisch einbaut, also auch ein bisschen zu Wörtern einfach nimmt über dies und dabei klingt es überhaupt nicht. Es ist überhaupt kein altertümliches Buch.
Und sie kann wahnsinnig gut beschreiben. Also in einem Satz hast du ein ganzes Bild. Viele Szenen sind mir einfach bildhaft in Erinnerung. Also dieses Baumhaus, das diese Kinder bauen und wo dann in der Nähe passiert dann der Unfall, das ist zum Beispiel so mit 6 Heften austapeziert. Mhm. Und ich habe das sofort im Kopf, wie das ausschaut. Mhm. Oder wie sie die Kinder beschreibt, was die anhaben mit diesem, glaube ich, grünen Niki-Pullover und dann diese Sportschuhe mit dem Klettverschluss. Sie hat, in wenigen Wörtern hat sie dich.
Ja, und deswegen ist die Situationskomik dann auch so stark.
Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Großvater, dessen Tod, der ja in 4 oder 5 verschiedenen Versionen erzählt wird. In einem verschluckt er den Schlüssel, weil er unbedingt irgendwie rein will. Und dann
wird er erdrosselt.
Genau, und dann erdrosselt er sich selber aus irgendwelchen unglaublichen Gründen, weil er diesen Schmerz des Schlüssels nicht mehr aushält. Ein anderer sagt, nein, nein, der hat sich am Türrahmen erhängt. Und der dritte sagt, nein, das war der Wandschrank. Der hat das Telefonkabel am Wandschrank festgemacht und hat dann mit dem Fuß gegen den Wandschrank getreten und ist dann gestorben, was vollkommen unglaubwürdig ist. Einer sagt wieder, er hat mehrere Seiten Heidegger, den er immer studiert hat, zerknüllt und gegessen.
Gott, das ist.
Und dazu kommt diese Großmutter, also die Frau dieses Mannes, der sich umgebracht hat, und macht jedem ununterbrochen ein schlechtes Gewissen, weil sie sagt, also damit hast du den Großvater ins Grab gebracht. Ja? Ja, oder da würde er jetzt sterben, wenn er nicht schon tot wäre, so in dieser Art und Weise. Ne?
Und was mir stilistisch einfach auch sehr taugt hat, ist, wie sie mit Metaphern, also umgeht, also diese wilden Stilbrüche, die sie einfach auch hat, ja, bis in den Titel rein. Ich meine, ein einzelner Zahn, wie der fletschen kann, versuche man sich mal bildlich vorzustellen.
Ja.
Und auch sehr schön finde ich eben dieses assoziative Dahinschweifen. Man gleitet von irgendeinem Punkt, von dem sie erzählt, ganz woanders hin und merkt nicht, wie man hingekommen ist. Das ist wirklich ein sehr schönes Schweifen. Man ist dann immer wieder bei dem Mädchen unter dem LKW zum Beispiel, immer wieder bei diesem Unfall und weiß gar nicht, wie man hingekommen ist.
Ja, ich muss eines anmerken, dass ich natürlich schon meine Schwierigkeiten hatte mit diesem Anti-Heimat-Roman.
Ich muss
Komplex.
Genau das Gleiche auch anmerken.
Ja, ja, weil ich habe es mit einem Kollegen auch besprochen, der vom Land kommt, weil das ist immer leicht zu sagen, wenn man Land nicht kennt, zu sagen, okay, das ist alles Klischees. Es stimmt natürlich schon, es gibt einfach fast überall diesen Schwulen, der sich umgebracht hat und es gibt diese Nazis mit ihren Mutterkreuzen am Eck und es gibt diese...
Die Priester, die Ministranten missbrauchen.
Ja, also es ist natürlich...
Es ist nur irgendwann totgeschrieben.
Ja.
Das ist das Problem. Also es ist heute ja viel schwieriger, einen positiven Heimatroman zu schreiben, der eine literarische Qualität hat, als umgekehrt. Also es ist, finde ich, irgendwas einmal totgeschrieben. Du kannst da fast nichts mehr rausholen, was nicht irgendwie noch Klischee und Genre ist. Also das ist das.
Da wäre mir lieb gewesen, sie hätte auf das eine oder andere verzichtet.
Vor allem gegen Ende.
Vor allem gegen Ende, weil es wird ja immer wilder, weil diese Nazis, die sind dann einfach überall und machen große Geschäfte.
Und das finde ich schade, da hätte sie beim Mädchen bleiben sollen.
Ja.
Mehr.
Sie ist überhaupt am stärksten, wenn sie beim Mädchen ist. Sobald sie über die Eltern zum Beispiel schreibt, dann wischt sie irgendwie weg. Diese Mutter ist nicht greifbar.
Die hat mir aber gefallen, mit der Kaufmanie.
Ja, aber hast du nicht das Gefühl gehabt, weil auf der einen Seite ist sie die Frau mit der Kaufmanie, auf der anderen Seite ist sie die Frau, die so geizig ist, dass die Kinder keine eigene Bettwäsche haben, sondern nur die abgetragene vom Hof, also von dem Gästehof. Dann ist sie Lehrerin und hat wahnsinnig viel zu tun und schafft es irgendwie gar nicht mehr. Und deswegen wirft sie irgendwann total die Nerven weg und grabt sich ein Grab neben dem toten Buben. Und dann kommt noch irgendwas, dann ist sie Jägerin, als einzige Jägerin und der ganzen Gruppe. Und ich kriege das überhaupt nicht mehr zusammen.
Es stimmt, das sind so Splitter, die sich nicht zu einem Bild fügen. Ja. Also diese einzelnen Splitter haben mir gefallen, aber das stimmt schon, ja. Und genau, es ist schade, dass sie da einfach noch vor allem gegen Ende so viel reingestopft hat. Also ich verstehe das nicht. Ja. Und dann sind einfach, also ein kleines Detail, was mich zum Beispiel auch geärgert hat, ist, fällt vielleicht auch ein bisschen da rein, dass die, da ist von irgendeinem Nazi-Soldaten halt die Rede von einem Alten, der hat dann in Frankreich an der Front gekämpft, bevor sie in Frankreich einmarschiert sind. Und dann erzählt er stolz, wie er diese ganzen Soldaten, die Französischen aus dem Senegal abgeschlachtet, ja, bis im Zweiten Weltkrieg, ja, abgeschlachtet hat, weil alle, die nicht deutsch sind und überhaupt diese Schwarzen und was weiß ich. Ja. Und da man dachte, ist das jetzt so, dass da beim Fenster von einem Anti-Heimat-Roman auch noch wenigstens einmal also das Thema Kolonialismus reinschauen muss, damit man das auch gemacht hat. Also das ist dann weniger... Wer mehr in dem Zusammenhang, aber...
Wir sind total neugierig, was das nächste Buch von ihr ist, oder?
Aber ja, eben. Und ich habe dann nachgeschaut, ich habe ja über 2019 geschrieben, über die Jury-Diskussion.
Ja.
Und das ist total das, was ich empfunden habe bei dem Roman, weil grundsätzlich, das gab es diese Zwiespältigkeit, das muss es jetzt noch so ein Anti-Heimat-Roman, oder ist das doch so ein neuer Tonfall? Und insgesamt hat dann die, habe ich geschrieben, die Freude am Erzählerischen, am virtuosen Erzählen überwogen. Und das ist bei mir in dem Fall einfach genau gleich.
Ja, das ist ein schöner Abschluss. Ich schließe mich an und wir gehen weiter zum nächsten Roman, zu Barbara Kingsolver.
Eine Autorin aus einer anderen Generation als Julia Jost. Sie ist fast 70, aber sie hat wahnsinnig erfolgreiche Bücher schon gehabt. Also die hatte ich überhaupt nicht am Schirm.
Ich nämlich auch nicht. Mir ist die das erste Mal untergekommen und überhaupt im deutschsprachigen Raum wenig rezipiert.
Ja, und in Amerika, die hat fast alle, also das liest sich wie die Liste der wichtigsten Literaturpreise, die die gekriegt hat. Und vor 25 Jahren hat sie dieses Poisonwood Bible geschrieben, was mir jetzt total interessiert. Da geht es um eine Missionarsfamilie im Kongo. Und sie hat das, hast du das gelesen, sie hat selber mit ihrer Familie im Kongo gelebt, weil der Vater Arzt war, ohne Strom, ohne Wasser. Mhm. Und dort hat sie aber Kindheitsjahre verbracht.
Und sie kommt eigentlich aus den Appalachen, also aus der Gegend, wo der Roman spielt, der, wenn man sagt, die Julia Jost war ein Anti-Heimat-Roman, so ist das jetzt ein Heimatroman. Also sie schreibt schon über ihre Leute. Es kommen ein paar Figuren vor und sie ist sehr engagiert. Es ist ein sehr engagierter Roman.
Sie ist ja generell total engagiert, also offenbar die Familie schon war so. Und ich habe auch gesehen, sie hat in einer Charity-Band gespielt. Sie wollte mal Pianistin werden und hat so bei einer Band aus berühmten Autoren mitgemacht, die einmal pro Jahr, also eine Woche miteinander gespielt haben. Und stell dir vor, dass Stephen King war auch dabei. Der Stephen King an der Gitarre und sie am Keyboard. Aber dieses Charity-Moment zieht sich offenbar total durch. Ja?
Sie war auch mit Hillary Clinton befreundet, oder ist es noch?
Aha.
Und war immer wieder bei Barack Obama zu Gast.
Mhm.
Und fast jede ihrer Romane hat so einen politischen Hintergrund. Und der hier auch. Aber wir hören jetzt mal einen Ausschnitt.
Genau.
Erstmal musste ich es schaffen, auf die Welt zu kommen. Eine ordentliche Menge Leute war dabei und hat zugesehen. Und das immerhin mussten sie mir lassen. Bei dieser Sache hatte ich den härtesten Job. Denn meine Mutter war, sagen wir einfach, nicht ganz da. An jedem anderen Tag hätte man sie draußen auf der Veranda ihres Trailers gesehen. Gute Nachbarn geben aufeinander Acht und stochern in fremden Angelegenheiten rum, wie es ihnen gerade gefällt. Den ganzen, nach Hunderachen stinkenden Spätsommer und Herbst konnte man sie, wenn man den Berg raufschaute, da oben stehen sehen, eine kleine Wasserstoffblondine, die ihre Pall Malls rauchte und sich auf das Verandageländer stützte, als wäre sie die Kapitänin auf dem Schiff da oben und jetzt der Moment, wo es untergeht. Wir reden hier von einer 18-Jährigen, Mutterseelen allein und so schwanger wie nur was. An dem Tag, an dem sie sich nicht blicken ließ, war es dann Nance Paget, die an die Tür hämmerte, reinwalzte und sie bewusstlos auf dem Badezimmerboden fand, wo ihr Junkzeug rumlag und ich schon dabei war, rauszukommen. Eine glitschige, fischbleiche Geisel, die sich über die dreckigen Vinylfliesen windet und schiebt, denn ich bin immer noch in dem Sack, in dem die Babys schwimmen, vor dem echten Leben.
Dieser Bub, der auf den dreckigen Vinylfliesen liegt, heißt Damon Field, aber er wird im ganzen Buch über Demon Copperhead genannt. Das ist sein Spitzname und das ist auch der Titel dieses Buches, das an Dickens angelehnt ist, an David Copperfield. Und zwar ziemlich nah dran ist. Es gab sogar Rezensenten, die ihm das vorgeworfen haben, dass er zu wenig originär wäre. Ich finde das jetzt gar nicht. Es gibt auf jeden Fall ein paar ganz nette, schöne Details, die man dann so vergleichen kann, wenn man mal reinliest. Also es gibt den bösen Stiefvater, der dem Buben verspricht, er nimmt ihn auf eine Spritzfahrt mit einem Motorrad und im Original ist es ein Pferd. Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich glaube, man muss sich gar nicht so sehr mit Dickens beschäftigen. Es ist einfach ein Buch, das von Anfang an einen mitzieht. Das kriegt man, glaube ich, schon mit dem Zitat mit. Das ist irgendwie die erste Seite und man kann dann eigentlich schon immer aufhören.
Ja.
Und das ist auf der einen Seite wegen diesem Held, der einem wirklich nahe kommt. Dieser Demon Copperhead mit seiner Widerständigkeit und seinem Elend, das er durchlebt und wo er sich immer wieder mal rausrappelt.
Ja.
Mit Hilfe anderer natürlich. Und aber auch, weil diese Beschreibung dieser Landschaft und dieser Bevölkerung einem wirklich nahe geht.
Es ist wirklich der seltene Fall eines Romans, der so mitreißend und fesselnd ist. Also sowas von Nicht-Papieren. Also sowas von Nicht-Papieren, ja. Und gleichzeitig, also nicht was Dokumentarisches hat, aber wirklich also eine soziale Problematik aufzeigt und dabei auch wahnsinnig Empathie weckt. Aber wirklich, also das, was man so oft so als Floskel verwendet, es ist aufrüttelnd, es ist erschütternd und so weiter. Also das rüttelt wirklich auf. Ich finde, das ist ein Roman, der wirklich so bewegt, dass er auch was bewegen kann, ja?
Ja,
weil er diese Situation der jungen Menschen und überhaupt der Menschen in diesem besonders armen amerikanischen County so aufzeigt und die Folgen, ganz konkret eben die Folgen der Opioid-Krise, die seit Jahrzehnten anhält in Amerika. Und das macht ihn schon wirklich zu was Besonderem.
Ich glaube, wenn die Barbara Kingsolver das jetzt hören könnte, dann würde sie sich total freuen, weil das wollte sie. Das war so wirklich ihr Ziel, etwas zu schreiben über ihre Leute und die Problematik ihres Landstrichs. Und diese Opioidkrise ist dort voll eingeschlagen.
Mhm.
Und sie hat offenbar, das erzählt sie in Interviews, lange darüber nachgedacht, wie sie denn das hinkriegen kann, dass man es trotzdem liest. Ne? Also,
das ist ihr gelungen, bist du narrisch, ja?
Ja. Und das beschreibt sie schon auch sehr, sehr detailreich, eben immer anhand der Figuren, was diesem Landstrich widerfahren ist. Angefangen davon, dass irgendwann einmal der große Kohlebergbau dort stattgefunden hat. Es kam die Industrie, hat alles umgewälzt. Es war zeitlang einfach der Arbeitgeber für alle. Und durch die zunehmende Maschinisierung gab es immer wieder weniger Arbeitsplätze. Und diese Männer, die vorher so stolz waren auf das, was sie geleistet haben, auch wenn das eine Drecksarbeit war, ja, und wirklich gefährlich, also das beschreibt sie schon auch, blieben einfach übrig, ja, und lungern jetzt in der Unterhose vor dem Fernseher herum oder nehmen sich dieses
Oxycodon rein. Also das ja viel damit zu tun hat, dass die Gesundheitsversorgung dort auch so schlecht ist, dass die Leute halt nicht gescheite Behandlungen bekommen. Und damals, seit den 90ern, waren die Schmerzmittel einfach so verfügbar und wurden völlig verharmlost. Das ist ja unfassbar, wenn man sich das durchliest. Und auch, dass niemand hinter Gitter gekommen ist. Das ist einfach unfassbar.
Ja. Ja, und das ist der eine Part, den sie einem wirklich sehr nahe bringt. Aber auch, und da muss man sich dann selber immer überlegen, wie tut man da? Ist man selber auch so? Dieses schnelle Verächtlichmachen der Landbevölkerung. Weißt du? Diese, in dem Fall die Rednecks. Es spielt in den 90er, also Trump spielt noch keine Rolle.
Mhm.
Aber natürlich im Hinterkopf ist er schon. Ja. Und immer die Hillbillies, die sind ein bisschen doof, die haben einen komischen Akzent.
Ja, so hat man diese ungebildeten Landeier, wie sie halt gesehen wurden, genannt. Ja. Unkultiviert
und
merkwürdig.
Und da kommt ihm so eine Passage vor, wo sie, ich meine, das ist ja alles aus der Sicht von Demon erzählt und Demon erinnert sich, wie das war in der Schule, wenn da am Klo ein paar Burschen zusammengestanden sind und über den, oder oft in der Umkleidekabine, über einen anderen hergezogen sind, wie der Deppert, der sich angestellt hat beim Football zum Beispiel. Und der sitzt aber oder steht aber in der Kabine nebenan.
Mhm.
Und sie schreibt dann, das ist so, wie wir sind, diese Landbevölkerung. Wir sind in der Kabine nebenan und wir hören euch.
Mhm.
Und das ist schon diese Verachtung, die man so gerne auch zeigt, ja, dieses, meine Güte, die können nicht einmal recht schreiben, so in dieser Art.
Ja. Das Wohnen in den Trailern auch, in diesen Mobile Homes, die keine sind, also einfach Wohnwagen, der als halt eine ganz normale Wohnung funktioniert, dort gang und gäbe offenbar.
Und es ist tatsächlich schon so für mich eine Frage, wie reagiere ich eigentlich auf Menschen, deren Meinung ich überhaupt nicht vertreten kann? Wie reagiere ich jetzt zum Beispiel auf Impfgegner, wie tue ich da? Ja, weil auf der einen Seite nur zu sagen, ich verstehe, weil, ja, ist auch wieder ein Kleinmachen. Und dieses sich lustig machen dann, wie deppert die sind, ist ja auch keine Option. Und diese ganze Spannweite hat sie in diesem Roman eigentlich auch. Wie tut man da? Und sie sagt, wir sind in der Kabine, das heißt, und sagt nicht Trottel zu uns. Ja, nehmt uns ernst. Und sie beschreibt diese Landbevölkerung auch mit diesem Zusammenhalt, die sie hat.
Ja, wobei die... Ja? Ja, nein, du hast recht, ich verstehe dich. Ja, man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht quasi so oben und unten in verschiedenen Versionen so übereinander legt, weil dann ist man erst wieder bei diesen Stereotypen.
Genau.
Das sind quasi diese Ungebiete, die Impfgegner sind tendenziell ungebiete, genau, oder was weiß ich. Ja? Und wie reagieren wir als Elite? Wir müssen verständnisvoll sein.
Genau.
Also es ist eine schwierig, ja?
Ja, genau. Also dieses, ich meine, das Buch bietet jetzt keine Lösung.
Ja.
Und auch sie hat keine Lösung, weil sie wohnt ja dort und sie wohnt jetzt unter lauter Trump-Wählern, das schreibt sie auch, und sie hat auch Angst zum Teil.
Ja.
Das sagt sie auch. Auf der anderen Seite sagt sie, sie liebt sie.
Ja.
Also
ja,
sie mag ihre Nachbarn.
Weißt du, warum ich das Ganze ausgehalten habe? 900 Seiten, wo sich das Elend aufeinander türmt.
Ja.
Also das hätte ich weggelegt. Aber es ist eben dieser positive Kern, ja, den du auch angesprochen hast, dass der David Demon, nicht David Copperfield, Demon Copperhead, so eine Resilienz hat, so was Positives, Grundpositives. Und dass es auch diese Inseln des Guten gibt, ja, bei den Menschen um ihn herum. Also das, finde ich, macht einen Roman erträglich. Also dann letztlich doch zu was Positivem. Ich muss sagen, am Ende habe ich dann ausgelassen. Also am Ende ging es mir so wie bei einer Bergtour, wo das Gefühl hast, du hast jetzt weißt aber, die Hütte ist um die Ecke. Haha, das schaffe ich noch. Und dann kommt aber noch eine Ecke. Noch eine. Also das war so wirklich, okay, so die letzten 50 Seiten, wo man dachte, jetzt passiert noch was Schreckliches und noch. Und ich denke, es ist eigentlich schon aus. Das ist mir dann ein bisschen zu lang geworden, endgültig. Aber insgesamt habe ich es auch, also du weißt...
Ist auch so fetzig,
ja,
oder?
Ja, ich bin ja nicht so, ich freue mich immer, wenn es sprachlich auch wirklich was ein bisschen Gewagteres gibt. Das heißt, ich hätte es selber vielleicht nicht fertig gelesen, aber ich verstehe total, es ist ein sehr gutes Buch und ein Renner für sehr viele Leute, glaube ich.
Gehen wir doch weiter zum letzten Buch, dein Herzensbuch, Michael Kühlmeier.
Ja, muss man Michael Kühlmeier vorstellen?
Nein.
Ich glaube eher nicht. Also Stichworte, Neuerzählungen von Sagen und Mythen, das hat ihn bekannt gemacht. Große Romane und Erzählungen hat er geschrieben. Ja, man muss wirklich zu ihm nicht viel sagen. Seine Ehefrau auch eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin, Monika Helfer. Und er hat ja vor langer Zeit ein Büchlein geschrieben, Zwei Herren am Strand. Da hat man Churchill und Charlie Chaplin so beim Talk-Walk am Strand, also getroffen. Die haben sich regelmäßig da getroffen in dem Buch und über ihre Depressionen geredet. Und einige haben jetzt gemeint, dass er schließt mit diesem neuen Buch ein bisschen daran an. Also ich finde das jetzt nicht so. Was aber wirklich halt eine Gemeinsamkeit ist, du hast einen Prominenten aus dem 20. Jahrhundert, der dort vorkommt, und das ist in dem Fall Lenin.
Und der kommt gleich in dieser Szene vor.
Der kommt gleich in der Szene vor, aus der wir uns jetzt einen Ausschnitt anhören.
In dem Rollstuhl saß halb lag ein sehr altes, sehr krankes Wesen. Eine Mütze auf dem Kopf, aber nicht die Kampfmütze, eher eine Schlafmütze, die Schlafmütze einer Karikatur. Die Augen hohl und groß, Knebelbart und Schnauzer, Ohrenschützer, Haut und Knochen, eingehüllt in mehrere Decken, bis zum Hals hinauf. Gerade die Hände schauten heraus. Handschuhe. An der linken Hand, der gesunden, mit abgeschnittenen Fingerspitzen. Ich war im Dunkeln. Versteckte mich hinter einem mächtigen, prächtigen Strandkorb und beobachtete ihn. Er hielt ein Buch. Steil hielt er es. Das war, weil er die Hand nicht bewegen konnte, mit der er den Buchdeckel festhielt. Zwischen die Finger hatte er sich das Buch geklemmt. Oder war ihm geklemmt worden. Ich sah, was für ein Buch er las. So nahe war ich bei ihm. Es war »Ruf der Wildnis« von Jack London. Ich habe mir das Buch später besorgt. Lenin war 52. Lächerlich. Er hatte etliche Schlaganfälle hinter sich.
Wir haben hier ein Mädchen, das diesen alten Mann, aber eigentlich ist er gar nicht so alt, so 52, beobachtet. Das ist die Jungversion einer 100-jährigen, mittlerweile 100-jährigen berühmten Architektin, die in Wien einem Autor, der Michael Kühlmeier sehr ähnelt, aus ihrem Leben etwas erzählt. Und zwar hauptsächlich eine wesentliche Episode aus ihrem Leben, nämlich wie sie mit ihren Eltern 1922 von St. Petersburg aus auf einem Schiff, auf einem Luxusschiff, allerdings in der dritten Klasse, mit nur einem Dutzend anderer Leute zusammen ins Exil geschickt wurde. Und man erlebt so aus dieser Kindersicht so Szenen aus dem Leben, also vor der Revolution, nach der Revolution. Man befindet sich hier im Künstler- und intellektuellen Milieu, im Russischen. Da sind lauter Leute, die so ehemalige Revolutionäre und Sympathisanten mit dem Bolschewismus waren und dann, wie so üblich bei Revolutionen, von der Revolution gefressen werden. Dazu gehört ihre Familie, die das überlebt, zumindest eine Zeit lang. Und dazu gehören auch so historische Figuren, die er da einarbeitet, also berühmte, wie der Dichter Gumiljow, das war der Ehemann von der Anna Achmatowa, ein Mitbegründer des Akmeismus, also eine wichtige Kunstrichtung damals, der ist im Zuge der Revolution, also der ist hingerichtet worden. Und ein anderer ist der Leonid Kannegießer, das war ein blutjunger Attentäter auf Lenin. Und Kühlmeier, so wie er so tut, der nimmt sich diese historischen Realitätssplitter und fantasiert da was zusammen. Die Familie, die Mutter von dieser Ich-Erzählerin hat ein Verhältnis mit diesem Gumiljow zum Beispiel. Und sie, die Ich-Erzählerin, ist verliebt in diesen späteren Lenin-Attentäter und so weiter. Also das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, ja. Und das ist aber, da spielt Kühlmeier, finde ich, einfach wieder seine Stärken aus, dass er so eben so Realitätssplitter nimmt und sich da was zusammen fantasiert. Aber, ja, also man weiß nie, wer fabuliert da jetzt eigentlich. Fabuliert diese Architektin sich was zusammen, die ihm das erzählt, oder dieser Autor im Roman.
Also du hast gleich zwei unzuverlässige Erzähler.
Ja, ja, genau, du hast zwei unzuverlässige Erzähler. Und das gibt dem Ganzen einen ziemlichen Charme. Und trotz dieser Unzuverlässigkeit hast du trotzdem kriegst du ein Gefühl, ja, für die Realität des Terrors damals, so in kleinen Szenen. Das heißt, es ist schon sehr realitätshaltig, aber halt ohne Details. Und dann hast du noch eine Dimension, in dem sich der Autor erinnert an seine Studentenzeit, in der er so ein begeisterter Leninist war, begeisterter ganz Linker. Und in dem eine Zeit, in der auch Studenten zum Beispiel vom Kommunistischen Bund Westdeutschland sogar wirklich Terror gespielt haben. Also das ist eine junge Generation gewesen, die den Krieg nicht mehr gekannt hat und Terror nicht gekannt hat und kokettiert hat damit. Mhm. Das heißt, das ist noch so eine andere Dimension, die reinkommt. Ja.
Und was hat diese Architektin dann mit dem Lenin zu tun? Also sie schaut ihn nur an, oder?
Sie schaut ihn nicht nur an, sie redet mit ihm.
Sie redet mit ihm.
Also der Lenin, der Lenin hat ja damals historisch also schon ein paar Schlaganfälle hinter sich gehabt, seine beste Zeit hinter sich, und es ist gerade der Machtwechsel im Gang und Stalin kommt schön langsam. Ja. Und hier wird er selber exiliert und das junge Mädchen entdeckt ihn irgendwann einmal, diesen geheimen Passagier auf dem Sonnendeck von der ersten Klasse, also dieses Dutzend, das da geschickt wird ins Exil, ist in der dritten Klasse. Und da sitzt er und nur sie, also sieht ihn und nur sie mit, geht immer wieder mal hin und führt Gespräche mit ihm. Ja. Und dieser alte, schon ein bisschen von der Geschichte jetzt selbst überrollte Mann und das junge Mädchen, und am Ende leistet sich der Kühlmeier etwas, was ich sagen darf, weil er es ja selber auch schon gesagt hat in Interviews, er darf Lenin vom Schiff schubsen, Lenin wird vom Schiff geschubst, und davor gibt es noch eine Unterredung mit dem Stalin. Also das ist so eine, also Dostojewskis Großinquisitor, aus dieser Szene, aus diesem Gespräch zwischen dem Großinquisitor und Jesus wird ein Dialog zwischen Lenin und Stalin, also zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Terror und Diktatur. Also Lenin, der quasi diesen hehren Menschen schaffen will, und wer dort nicht hinkommt, der kommt halt um, ja. Also man muss die Menschheit dorthin zwingen. Ne? Yeah. Und Stalin, der Repräsentant einer Form von Diktatur ist, wo man sagt, der Mensch ist, bitte schaut ihn an, der ist schwach, der macht Fehler, der will, der ist faul, dem darf man nicht so viel zumuten. Wir übernehmen die ganze, das ist der Großinquisitor. Ah, wir übernehmen die Bürde der Verantwortung für ihn. Wir nehmen ihm die Freiheit, die für ihn das Schlimmste auf der Welt ist.
Also das hat er Fall, ja,
auch noch einbezogen. Ja. Und im Ganzen, ich finde, dass beim Michael Kühlmeier einfach, mir gefällt auch die kleinere Form besser, weil es ihn auch bändigt. Das ist ein wahnsinniger Fabulierer.
Wie dick ist das Buch?
Das ist nicht dick. Das hat 200, keine 300 Seiten.
Ja, Julia Jost ist auch relativ dünn. Also wir haben jetzt zwei dünne Bücher und
einen Wälzer.
Einen Wälzer.
Genau. Und drei Leseempfehlungen, würde ich sagen. Oder Bettina, schließt du dich an?
Also ich meine, Michael Kühlmeier habe ich noch nicht gelesen, aber das geht mir so wie dir mit der Barbie Markovic, liegt am Nachkastel und wartet auf den Urlaub.
Ist dann immer spannend, was gelesen wird dort oder nicht. Ja. Gut, ich freue mich sehr auf unsere nächsten drei Bücher, Bettina.
Stehen noch nicht fest, deshalb müssen wir uns erst aussuchen. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. War mir ein Vergnügen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, schicken Sie uns Feedback, wenn Ihnen irgendetwas auffällt, an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Julia Jost, wo der spitzeste Zahn der Karawankenwelt in den Himmel hinauffletscht. 232 Seiten, Suhrkamp. Barbara Kingsolver, Demon Copperhead. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk von Gunsteren. 832 Seiten, DTV. Michael Köhlmeier, das Philosophenschiff. 224 Seiten, Hansa.
Presse Play. Die Bücherei.